Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wissen ist Macht. Oder auch Wissen macht mündig. So lässt sich der Sinnspruch nicht nur im Kant-Jahr variieren. Aber erst Bildung macht Wissen. Deshalb ist Bildungspolitik ein nicht zu unterschätzendes Thema mit weitreichenden Auswirkungen auf die Gesellschaft. In zwei Bundesländern wird in 10 Tagen gewählt, in Sachsen und Thüringen. Und da Bildungspolitik Ländersache ist, richten wir unseren Blick heute schwerpunktmäßig dorthin. Ich bin Thekla Jahn, schön, dass Sie dabei sind. Lehrerschwämme. Kaum einer kann sich das noch vorstellen. Es gab sie aber tatsächlich in den 1980ern in Westdeutschland und um die Jahrtausendwende in Ostdeutschland. Viel zu viele Absolventen der Lehramtsstudiengänge kamen auf zu wenige Stellen. Doch inzwischen sind das Wort und das Phänomen verschwunden. Viele Jahre schon herrscht fast überall in Deutschland Lehrkräftemangel. Der Bedarf ist groß und wird es noch einige Zeit bleiben. Unser Landeskorrespondent in Thüringen, Henry Bernhard, hat sich in seinem Bundesland, in dem bald gewählt wird, umgeschaut. Welche bildungspolitischen Vorstellungen haben die Parteien, um in Thüringen gute Bildung voranzubringen?
Das neue Schuljahr beginnt, aber es wird nicht besser, überschreibt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, ihre Pressemitteilung zum Schuljahresstart. Gut 900 Lehrerstellen seien noch offen, in manchen Schulen sei der Mangel schon jetzt so groß, dass Klassen im Wechsel beschult werden müssten. Der Thüringer Lehrerverband formuliert noch drastischer, die Zeichen stehen weiter auf Sturm. Nur eine von 20 Schulen könnte kompletten Unterricht anbieten. Am Ende seien es gut 2000 Lehrer, die fehlten, wenn man Langzeitkranke, Mutterschutz und Elternzeit mit einberechne. Gegenüber dem Start von Rot-Rot-Grün vor 10 Jahren habe man mehr Schüler mit weniger Lehrern zu beschulen. Mangelnde Digitalisierung, zu viel Bürokratie, zu vieles läge darüber hinaus noch im Argen, so der Berufsverband.
Ja, einen wunderschönen guten Tag auch von mir.
Der Bildungsminister Helmut Holter von den Linken strahlt dagegen optimistisch in die Runde, als er zum Schuljahresauftakt eine Pressekonferenz in einer Schule gibt. Knapp 1000 Lehrer, die in Rente gegangen seien, habe man ersetzt.
Damit sind wir wieder auf dem Niveau der Vorjahre. Die Landesregierung hat geliefert.
Mit einer Lehrergewinnungskampagne, mit mehr Geld für Regelschul- und Grundschullehrer, mit mehr Ausbildungsplätzen für Referendare und mehr Seiteneinsteigern. Mit neu eingestellten pädagogischen Assistenten und Verwaltungsassistenten.
Und ich will damit nochmal deutlich machen, dass Thüringen überhaupt nicht mit angezogener Handbremse fährt. Im Gegenteil, wir geben Vollgas.
Der CDU-Chef und Spitzenkandidat seiner Partei, Mario Vogt, erklärte seinerseits auf einer Pressekonferenz zum Schuljahresbeginn.
Mittlerweile fällt jede 10. Stunde in Thüringen aus. Das produziert auch Bildungsverlierer. 10% der Jugendlichen verlassen die Schule ohne Abschluss. Und wir waren mal Spitzenreiter in der Bildungspolitik. Mittlerweile bei allen zentralen Rankings fallen wir zurück. Und unser Anspruch ist, da wieder unter den ersten 3 zu sein.
Die CDU will ausgebildete Lehrer schneller einstellen. Jedem erfolgreichen Referendar im Land eine Jobgarantie geben. Jedem Erstklässler ein 250-Euro Startpaket für gleiche Startchancen. Die Digitalisierung müsse standardisiert und damit beschleunigt werden. An den Noten müsse festgehalten werden, auch das Wiederholen einer Klasse müsse immer möglich sein. Die freien Schulen als Impulsgeber für neue Konzepte dürften nicht länger finanziell benachteiligt werden. Ganz wichtig sei es, das duale Studium für angehende Regelschullehrer auszubauen. Die Universität Erfurt startet es in wenigen Wochen mit 50 Studenten. Die angebunden an eine Schule sehr praxisnah studieren, sich für 5 Jahre Schuldienst in Thüringen verpflichten und dafür 1.400 Euro monatlich im Bachelor und 1.650 Euro im Masterstudium erhalten. Für den Bildungsexperten der Thüringer Union, Christian Tischner, ist das ein guter Anfang, wenn auch zu verhalten.
50 Plätze haben sie, über 200 Bewerbungen sind eingegangen. Und ich sag's mal ganz ehrlich, ob in einer Vorlesung 50 oder 100 Studierende sitzen, das macht am Ende keinen Unterschied mehr. Ich würde da schon sehr intensiv mit den Hochschulen reden. Und das Bewerberpotenzial hat eine hohe Qualität. Und das gilt es unbedingt zu nutzen, gerade für die Regelschulen.
Bildungspolitik soll auch für das Bündnis Sarah Wagenknecht Priorität haben. Digitalisierung sei dabei weniger wichtig als die Fähigkeit zum Lesen, Schreiben, Rechnen. Außerdem fordert der Spitzenkandidat des BSW, Steffen Schütz,
Deutsch als Fremdsprache verbindlich einzuführen. Jedes Kind, was zur Schule kommt, soll in der Lage sein, Deutsch zu sprechen, Deutsch zu verstehen. dann denken wir darüber nach, ob ein Praxisunterricht in der 8. und 9. Klasse verbindlich helfen könnte, der dann auch zum Beispiel beim Handwerker um die Ecke passieren kann.
Worin sich CDU und Bündnis Sahra Wagenknecht einig sind, ein zukünftiger Bildungsminister müsse, anders als der amtierende, schon einmal als Lehrer vor Schülern gestanden haben. Die AfD fordert weniger Ideologie, weniger Inklusion, weniger Schüler ohne Deutschkenntnisse. Mehr in der DDR-Schule bewährtes und, so wie alle Parteien, mehr Lehrer.
Die Schulen in Thüringen und die bildungspolitischen Vorstellungen der verschiedenen Parteien. Henry Bernhard hat uns das zusammengefasst. Aktuell ist die Situation für die Schülerinnen und Schüler demnach suboptimal. Und darüber wollen wir noch einmal vertieft sprechen mit dem Bildungsminister von Thüringen, mit Helmut Holter. Schönen guten Tag, Herr Holter.
Einen wunderschönen guten Tag, Frau Jahn.
Wenn jede 10. Schulstunde aufgrund von Lehrkräftemangel ausfällt und, wie der Lehrerverband es schildert, nur eine von 20 Schulen den vorgesehenen Unterricht auch komplett anbieten kann, dann ist das ja in gewisser Weise eine bildungsgefährdende Situation. Wie konnte es so weit kommen in Thüringen?
In Thüringen fehlen zwei Lehrergenerationen. Die eine Generation wurde vor 2014/15 gar nicht eingestellt, wenn man sich erinnert. Waren damals gerade in Ostdeutschland viel zu viele Lehrerinnen und Lehrer an Bord. In Thüringen führte man das sogenannte Floating-Modell ein. Das heißt, Lehrerinnen und Lehrer haben anderweitige Beschäftigung gefunden. Aber die schlimmste Entscheidung, die damals getroffen wurde, war, nicht mehr einzustellen. Und 2014, nachdem Rot-Rot-Grün hier an die Macht gekommen ist, und 2017, als ich das Amt übernommen habe, haben wir das Ruder rumgerissen und in den letzten Jahren, also seit 2015, 7.500 Lehrerinnen und Lehrer eingestellt. Die zweite Generation, die fehlt, das sind diejenigen, die jetzt in den wohlverdienten Ruhestand wechseln. Und genau die mittlere Generation, die fehlen. Und da müssen wir jetzt mit verschiedensten Maßnahmen gegensteuern. Das führt eben dazu, dass die Schülerinnen und Schüler nicht im vollen Umfang jedes Fach unterrichtet bekommen.
Von der Vergangenheit in die Zukunft kommt man mit Maßnahmen. Die werden in Ihrem Bundesland, aber auch in allen anderen Bundesländern, denn der Lehrkräftemangel ist ja allerorten ein Problem, immer wieder angekündigt. Aber bis sie greifen, dauert es meist eine Schülergeneration. Siehe duales Studium für angehende Lehrkräfte. Wie schnell rechnen Sie in Thüringen damit, dass die von Ihnen avisierten Maßnahmen, also mehr Geld für Lehrkräfte, mehr Ausbildungsplätze für Referendare und mehr Seiteneinsteiger dazu führen, dass alle Schulen wieder den kompletten regulären Unterricht anbieten können?
Also wir haben in Thüringen Maßnahmen eingeleitet, die auch Sofortwirkung zeigen. Das hat was mit der Attraktivität des Lehrerberufes zu tun. In unserer Amtszeit, in meiner Amtszeit, sind alle Lehrerinnen und Lehrer in Thüringen in der A13. Wir haben die Einstellungsrichtlinie geändert. Wir stellen ganzjährig ein. Wir haben keine festen Einstellungstermine mehr. Wir haben die Studienseminare neu organisiert, um die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer, schon in die zukünftige Region zu bringen, wo sie dann auch in der Schule zum Einsatz kommen. Vieles andere mehr. Und was jetzt die Dinge für die Zukunft betrifft, kann ich mich berufen auf die Ständige Wissenschaftliche Kommission, die die Kultusministerkonferenz ja installiert hat. Und Professor Koller sagt eben, dieser Zustand, der ja in Deutschland generell an der Tagesordnung ist, der wird uns noch bis in die 2030er Jahre begleiten. Das heißt, wir müssen mit dem Mangel und der Situation umgehen und die Lehrerinnen und Lehrer so auf die Schulen verteilen, dass optimaler Unterricht stattfinden kann.
In 10 Tagen ist nun Landtagswahl in Thüringen. Ob Sie danach dann weiter Bildungsminister des Landes sein werden, ist unklar. Wenn wir auf die Umfragen schauen, dann scheint die AfD weit vorne zu liegen, was noch nicht bedeutet, dass sie auch in der nächsten Regierung beteiligt sein wird. Aber man weiß es nicht. Was könnte passieren, wenn Sie Ihr Ministerium an die AfD abtreten müssten? Womit wäre dann bildungspolitisch zu rechnen?
Also ich bin gerne Bildungsminister in Thüringen, ich bin auch Optimist, aber die Frage, die Sie mir jetzt stellen, begegnet mir in Thüringen, insbesondere in den Schulen. Da besteht viel, viel Unsicherheit. Ich bin der Überzeugung, sollte dieser Fall eintreten, dass dann die Chancengleichheit der Kinder in den Schulen nicht mehr gegeben ist. Die Stichworte sind, und das hat der Spitzenkandidat und der Chef der AfD hier in Thüringen klar verkündet, Inklusion wird nicht mehr stattfinden. Also Kinder mit Beeinträchtigungen, Behinderungen werden nicht mehr im allgemeinen Unterricht beschult. Die kommen alle dann in die Förderschule. Diejenigen, die aus dem Ausland zu uns kommen und der deutschen Sprache nicht so mächtig sind, dass sie von vornherein dem Unterricht folgen können, sollen separiert werden. Das sind also solche Fragen, die bei Inklusion und Integration dann wirklich ein Rollback bedeuten. Das Zweite, was ist mit Thüringen, vielleicht auch Sachsen, im Kontext der KMK? Wird Thüringen weiter in dem Länderverbund der Kultusministerkonferenz sich einbringen und mitmachen oder scheidet Thüringen ganz aus und isoliert sich damit? Das hätte dann in Bezug auf Anerkennung von Bildungsabschlüssen, Mobilität von Lehrerinnen und Lehrern in ganz Deutschland, auch darüber hinaus, katastrophale Auswirkungen. Und was mich auch umtreibt, ist die Frage, was ist mit dem Beutelsbacher Konsens? Würde sich ein AfD-Minister daran halten?
Also, dass politische Bildung Prinzipien folgen soll, Schüler befähigen soll, kontroverse Meinungen zu verstehen, zu analysieren und ihnen nicht eine einzige Meinung aufgezwungen werden soll. Was befürchten Sie, wenn nicht?
Dass ich davon ausgehe, dass dann Indoktrination erfolgt. Wenn wir uns an die 1930er Jahre erinnern, da hat Hitler damals gesagt, sollten wir in eine Regierung kommen, wollen wir das Volksbildungsministerium und das Innenministerium, um über diesen Weg unsere Ideologien und unsere Programmatik dann auch sozusagen einzupflanzen. Das sind alles Dinge, die mit großer Sorge gesehen werden, bis hin dazu, dass Fahrten nach Auschwitz oder auch in die Gedenkstätten in Thüringen, Buchenwald, Dora und andere nicht mehr möglich sind und auch nicht mehr vom Ministerium finanziert werden, hat das gravierende Auswirkungen. Und ich denke mal, es geht dann um eine autoritäre Schule, es geht um klare Ansagen, Schülermitbestimmung wird nicht mehr so stattfinden. Also wenn das über Schule, über Kinder und Jugendliche, über Lehrerinnen und Lehrer dann durchgesetzt werden sollte, dann verändert sich nicht nur Schule, dann verändert sich auch die Gesellschaft. Und das ist eine große Sorge, die ich habe. Die haben aber auch Lehrerinnen und Lehrer, die haben aber auch Schülerinnen und Schüler.
Nicht nur in Thüringen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt, sondern auch in Sachsen. Auch dort hat die AfD hohe Umfragewerte, aktuell knapp hinter der CDU. Sie sind als Landesbildungsminister Teil der Kultusministerkonferenz. Die KMK hat sich schon Gedanken darüber gemacht, was geschieht, wenn eines Tages ein AfD-Politiker Bildungsminister wird und die einstimmig zu treffenden Beschlüsse blockiert. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Allerdings konnte sich die KMK bislang nicht zu einer Reform des Einstimmigkeitsprinzips durchringen, weil unionsregierte Länder aus Bayern und Ostdeutschland das blockiert haben. Tut sich da noch was vor den Wahlen?
Da tut sich sehr viel. Es gibt am laufenden Band auf Ebene der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre Abstimmung zu dieser Frage. Die KMK tritt im Oktober wieder zusammen. Und bis dahin soll dann auch entschieden werden, dass wir vom Einstimmigkeitsprinzip wegkommen. Wenn ein AfD-Politiker dieses Amt übernehmen sollte, was spielt sich in der KMK ab? Dieser Minister könnte dort blockieren und damit wäre die KMK nicht mehr handlungsfähig. Und deswegen bleibt die Alternative nur, dass man zu einem Mehrheitsprinzip kommt. Also mindestens 13 Stimmen können dann die entsprechenden Beschlüsse fassen. Das sind also alle Dinge, die wir da diskutieren. Die KMK als solches muss handlungsfähig bleiben. Ansonsten zerfasertdriftet die deutsche Schulgemeinschaft im weitesten Sinne der deutschen Länder dann auseinander. Das kann nicht sein.
Helmut Holter, Bildungsminister des Landes Thüringen, mit Informationen unter anderem zur Frage, was geschehen könnte, wenn die AfD in einem Bundesland den Bildungsminister stellt. Danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Kultusministerkonferenz wird also versuchen, im Oktober das bisherige Einstimmigkeitsprinzip zu reformieren, um nicht handlungsunfähig zu werden, falls Landesbildungsministerinnen oder Minister ins Amt kommen, aus Parteien, mit denen Kompromisssuche nicht möglich und Blockadepolitik wahrscheinlicher ist. Beim letzten Versuch einer Reform des Einstimmigkeitsprinzips im Juni waren Bayern und Sachsen ja dagegen, wie wir schon gehört haben. Da auch in Sachsen am 1. September Landtagswahl ist, interessiert uns natürlich, vor welchen bildungspolitischen Herausforderungen steht Sachsen. Nadine Lindner mit einem Stimmungsbild und einem Blick in die Wahlprogramme der Parteien.
Die Farben hell und freundlich, die Räume modern. Das Gymnasium an der Bürgerwiese am Rande der Innenstadt von Dresden ist eine Schule, die sich viele wünschen würden. Hierhin hat der Landeselternrat die gesetzliche Vertretung der Eltern in Sachsen zu einer Podiumsdiskussion vor der Landtagswahl eingeladen. Der Vorsitzende Jan Zippel.
Die größte Herausforderung ist aktuell die flächendeckende Unterrichtsabdeckung. Wir haben Schulen im ländlichen Raum, vor allem da ist es nicht mehr gewährleistet. Da haben wir Fächer, die finden halbjährlich gar nicht mehr statt.
Es ist ein Widerspruch. Sachsen ist in Bildungsvergleichen oft weit vorn, führt den bundesweiten PISA-Vergleich an. Aber trotzdem gibt es große Probleme. Die Schülerzahlen steigen, es herrscht Lehrermangel, 8% verlassen die Schule ohne Abschluss. Knapp 100 Eltern sind gekommen, Lehramtsstudierende, aber auch der 18-jährige Max, Erstwähler.
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass mir das Sorgen macht, gerade auch in Bezug auf unsere politische Richtung, dass wir in Sachsen immer weiter in die rechte Richtung aktuell uns bewegen, was mir persönlich Sorgen macht, aber auch generell, dass der politische Diskurs eher von vielen Meinungen geprägt ist und weniger von Fakten und Werten.
Was könnte sich in den Schulen ändern, sollten AfD oder BSW mehr Einfluss bekommen? Es könnte Veränderungen im Umgang mit Ausländern geben, so Max.
Aber auch ganz andere grundlegende Sachen, die wahrscheinlich einfach aus Prinzipien anders gemacht werden, nur um sie anders zu machen.
Auf dem Podium sitzen Abgeordnete der im Landtag vertretenen Parteien. SPD, Grüne und Linkspartei sind sich weitgehend einig. Sie setzen auf mehr Sozialarbeit, multiprofessionelle Teams und die schnellere Anerkennung von ausländischen Abschlüssen. Der CDU-Vertreter verteidigt den bestehenden Kurs. Kein Wunder. Die Christdemokraten stellen seit 1990 die Kultusminister in Sachsen. So lohnt sich der Blick auf AfD und BSW. Wie wollen Sie die Bildungslandschaft gestalten? Ein Blick auf die Wahlprogramme zeigt, es wären gravierende Veränderungen. Die AfD fordert ein Kopftuchverbot an Lerneinrichtungen, die Vermittlung von Heimatliebe und mehr Disziplin. Inklusion soll es nur dann geben, wenn andere nicht am Lernfortschritt gehindert werden. Gleiches soll für Kinder mit Migrationshintergrund gelten. Rolf Weigand von der AfD.
Wir haben eine Großzahl an jungen Menschen, die zu uns kommen, wo wir auch drüber reden müssen, wie belasten die unser Schulsystem? Haben die eine Bleibeperspektive in unserem Land? Wir können Schüler ohne Deutschkenntnisse oder mit schlechten Deutschkenntnissen, nie wie es aktuell stattfindet, so in die Regelklassen bringen. Das überfordert die Schule in vielen Bereichen. Das ist ein Fehler.
An den Hochschulen will die AfD eine Rückkehr zu Diplom und Master, Deutsch als Unterrichtssprache und die Abschaffung von Gleichstellungsbeauftragten. Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist bei diesem Podium nicht dabei, weil ihre Vertreter noch nicht im Dresdner Landtag sitzen. Das BSW steht in den Umfragen allerdings bei 13% und kann fest mit einem Einzug rechnen. Eine spätere Regierungsbeteiligung ist nicht ausgeschlossen. Die Kernidee des BSW für die Schulen heißt weniger Technik. Handys und Tablets will die Partei mindestens bis zum Ende der Grundschule weitgehend aus den Klassenzimmern verbannen. Außerdem sollen sich Lehrer auf den Unterricht besser konzentrieren, weniger Hofaufsicht machen, weniger IT-Support, sagt Sabine Zimmermann, Spitzenkandidatin des BSW, im Wahlforum der Sächsischen Zeitungen. Hinzu kommt:
Wir wollen als erstes mal den Lehrplan angehen. Da kann man nämlich ganz, ganz viel nochmal durchstöbern und kann erstmal schauen, was ist denn überhaupt notwendig. Und somit könnte man nämlich auch die Lehrerinnen und Lehrer schon entlasten.
Was konkret im Lehrplan gestrichen werden könnte, sagt Sabine Zimmermann allerdings nicht.
Angesichts vieler anderer Krisen und Kriege sind die Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit in der öffentlichen Befassung eher weniger vertreten. Dabei werden weltweit Flutkatastrophen, Tornados, neue Hitzerekorde, Dürren oder verheerende Brände nicht weniger, sondern mehr. Prävention wäre gut. Wie lassen sich Menschen schon frühzeitig für Umweltschutz und Nachhaltigkeit interessieren? Niedersachsen hatte schon vor mehr als 27 Jahren eine Idee, zum Beispiel durch Umweltschulen. Mittlerweile gibt es nicht nur überall in Deutschland, sondern in ganz Europa diese internationalen Nachhaltigkeitsschulen. Wie und was wird dort gelehrt? Auf der Suche nach der Antwort hat Greta Stangner für uns eine niedersächsische Umweltschule besucht.
Die Schüler der Cäcilienschule Wilmshaven strömen in ihre Klassen. Gleich beginnt die 5. Stunde. Zwischen 2 Schulgebäuden liegt ein kleiner Schulgarten mit Hochbeeten. Wer ganz aufmerksam ist und seinen Blick nach oben richtet, entdeckt vielleicht ein Vogelhaus, das sich in der Baumkrone versteckt. Dr. Hauke Bietz ist stolz auf die 8 Nistkästen, die überall in den Baumkronen auf dem Gelände der Cäcilienschule verteilt sind.
Das sind Häuser, die sind geeignet für Blaumeisen. Entsprechend klein haben wir den Durchmesser des Einfluglochs gewählt.
Gemeinsam mit Schülern der 10. Klasse hat Hauke Bietz die Kästen gebaut, und zwar im Rahmen der Arbeit als sogenannte Umweltschule. Ziel einer solchen Umweltschule ist es, mit verschiedenen Projekten bei Schülern Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung, Artenvielfalt und Klimaschutz zu schaffen. Um das zu erreichen, hat die Schule einen Umweltausschuss eingerichtet. Regelmäßig kommen hier Lehrer, Eltern und Schüler zusammen, um neue Projekte und Ideen zu erarbeiten. Hussein geht in die 8. Klasse und engagiert sich mit großer Begeisterung im Umweltausschuss.
Ich finde das wichtig, weil halt allgemein merkt man auch durch den Krieg und auch allgemein, dass halt immer weniger Leute sich dafür interessieren und halt sich dafür auch einsetzen. Man merkt es auch, wenn man zum Beispiel durch die Straßen geht, dass alles irgendwie verdreckt ist und keiner dies mehr sauber macht wie früher jetzt.
An der Cäcilienschule Wilhelmshaven engagieren sich pro Klasse meist 2 bis 3 Schüler als sogenannte Umweltmanager. Sie sorgen beispielsweise dafür, dass die Smartboards während der Pause in den Ruhemodus geschaltet werden oder dass im Winter gelüftet wird, um jeweils Energie einzusparen. In Fortbildungen an außerschulischen Lernorten, wie beispielsweise Umweltzentren, lernen die Umweltmanager, wie sie umweltfreundliches Verhalten im Schulalltag fördern können. Bezuschusst werden die Fortbildungen unter anderem vom Land Niedersachsen. Der 10-Klässlerin Emily ist Klimaschutz ein wichtiges Anliegen.
Weil mir das schon von Anfang an ziemlich wichtig ist, dass ich mich um die Umwelt kümmere, auch für mein Gewissen selber. Einfach weil der Klimawandel und so eine sehr große Rolle spielt. Und es ist mir einfach wichtig, das auch weiterzugeben, dass es in die Vergessenheit gerät.
Das Engagement als Umweltmanager hat aber nicht nur Auswirkungen auf den Schulalltag, sondern reicht bis in ihr privates Umfeld.
Also ich finde, mich stört schon jetzt öfters, wenn meine Mutter sowas in den falschen Müll aus Versehen wirft oder so. Dann bin ich halt auch so, dass ich das in den anderen Müll dann reintue. Ich gucke schon, dass das Licht immer aus ist oder dass alles aus ist, wenn wir gehen oder so.
Erzählt die Umweltmanagerin Liana aus der 10. Klasse. Es gehe nicht darum, alle großen Herausforderungen auf einmal zu lösen, sondern bei sich selbst im Alltag anzufangen, sagt Hauke Bietz, der den Umweltausschuss an der Cäcilienschule seit 3 Jahren leitet.
Das ist natürlich dann auch die große Herausforderung für uns Lehrer, dass wir Projekte finden, wo es einerseits wirksam ist, nicht albern ist, meine ich damit, weil womöglich überflüssig, und was gleichzeitig auch eine gewisse Bedeutung hat für das innere Grundverständnis. Nämlich, ich habe was getan und wir tun gemeinsam etwas gegen eine weitere Klimaerwärmung.
Von den rund 2500 Schulen in Niedersachsen sind etwa 450 als Umweltschulen ausgezeichnet. Um diesen Titel zu erhalten, müssen Schulen Handlungsfelder und Projekte entwickeln. Für 2 Jahre trägt die Schule dann das Label Umweltschule in Europa. An der Cäcilienschule gehören Klimaschutz, Biodiversität und nachhaltiger Konsum zu den Schwerpunkten. Ein wichtiger Baustein ist die Kooperation mit dem regionalen Umweltzentrum, kurz RUTZ in Schortens. Mitten im Wald können Schüler ganz hautnah vieles über das Ökosystem, Biodiversität und Klimaschutz lernen. Buchecker, Sand und Kieselsteine. Nur mit Hilfe des Gehörs sollen Schüler erraten, was in den kleinen Filmdöschen versteckt ist, die an sie verteilt werden. Die Natur spielerisch kennenlernen. Darum geht es. Das Thema Umweltschutz wird auch im RUTZ nicht abgekoppelt von anderen Themen behandelt, so Leiterin Ina Rosemeier.
Wichtig ist eigentlich, das große Ganze zu kennen und zu sehen, okay, wenn ich hier was tue, hat das Auswirkungen dort und dann kann ich auch mit sozialen Themen irgendwo auch wieder Klima direkt mit behandeln. Und wenn ich einmal irgendwo anfange, dann ist es wie so eine Kettenreaktion und am Ende merke ich einfach, dass alles zusammenhängt und Nachhaltigkeit viele Aspekte hat.
In Umweltschulen wie die Cäcilienschule in Wilhelmshaven lernen Schülerinnen und Schüler schon früh, Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen. Ganz selbstverständlich im Alltag.
Im Deutschlandfunk nutzen wir morgen Ihren Radioalltag. Den ganzen Tag lang geht es in allen 3 Programmen um die Frage, wie kann Klimaschutz gelingen? Erwarten können Sie dann Antworten aus den unterschiedlichen Lebensbereichen. Bei uns zum Beispiel geht es morgen um Hochschulen und die Berufswelt. Und mit diesem Hinweis geht Campus und Karriere für heute zu Ende. Am Mikrofon war Thekla Jahn.